Die Zeit, kurz bevor ich zum Glauben oder kurz nachdem ich zum Glauben gekommen bin, das ist jetzt mittlerweile irgendwie bald 40 Jahre her, oder? Und ich kam zum Glauben und kam eigentlich, das Erste, was mir in den Sinn kam, das Erste, was ich lernte, war beten. Und es war ganz einfach zu beten, weil mir das Wasser bis zum Hals stand, und zwar in praktisch in jedem Lebensbereich gleichzeitig. Und wie man so schön sagt, Not lehrt beten, oder? Und ich merkte, ich kann im Gebet bei Gott im Himmel andocken. Und das habe ich getan, oder? O Gott im Himmel, ich habe kein Dach über dem Kopf, keinen Job, keine Kohlen, keine Frau, keine Ahnung, wie es weitergeht. Und es funktionierte. Steht in der Bibel, dass das funktioniert. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Und ich machte aus dem Nichts heraus ganz tolle Erfahrungen mit Gott. Schon am Anfang meines Glaubenslebens, weil ich einfach Hilfe brauchte. Und ich war in ein, zwei Jahren war ich an einem völlig anderen Ort, oder? Und kann es darum aus eigener Erfahrung wärmstens empfehlen, wenn du in Not bist, emotional oder finanziell oder Gesundheit oder Burnout oder Beziehungskrise, rufe Gott an und bitte ihn, dich zu erretten. Und fang an, ernsthaft und ausdauernd und konkret für deine Situation zu beten. Jeden Tag, bis sich die Situation gewendet hat. Und ich gebe dir meine persönliche Garantie als ehemaliger Feldwald- und Wiesenevangelist: in 18 bis 36 Monaten wird alles anders sein. Alles wird anders sein, wenn du das tust. Das funktioniert, oder? Und jetzt aber in meinem Fall ging dann das Leben weiter, oder? Und ich war dann ein seriöser Christ eine Weile lang. Machte das durch, was ich meine 3B-Phase nannte. 3B, oder? Beten, Bibel lesen, Gemeinde besuchen, oder? Und war unglaublich, wie sich mein Leben nach und nach wieder einrenkte, oder? Die einen Leute in der Gemeinde sahen mich immer noch irgendwie als den abgestürzten Ex-Hippie, oder? Und dabei fuhr ich schon mit dem deutschen Sportwagen vor, dann am Sonntagmorgen. Und das hat dann bei denen so, aber gar nicht, ist es das der Griech, oder? Da heißt das, was ist das für einen und so. Und ich kam zu einer Frau und konnte mich selbstständig machen, und bald kam der erste Nachwuchs, und ich war mega busy, nur noch busy, oder? Leider, Problem war dann, vor lauter Aktivitäten vergaß ich die Quelle meines plötzlichen Wohlstands, oder? Eben meine Gebete, aus denen eigentlich alles gekommen war. Und meine Gebete wurden viel kürzer, oder? Veränderten sich auch sonst. Sie wurden immer weltlicher, wurden immer problemorientierter, wurden immer negativer, weil ich anfing, für Dinge zu beten, die mir im Weg standen. Oder eben gegen Dinge zu beten, die mir im Weg standen. Gegen die Konkurrenz, gegen die Kunden, die nicht zahlen wollten, gegen das Government, das sich überall einmischte, und gegen alles, oder? Und schlussendlich habe ich dann irgendwie festgefahren in dieser Haltung. Und am Schluss bestanden meine Gebete nur noch irgendwie, wenn man es neutral anschaut, waren es eigentlich, machte ich Gott Vorhaltungen, was alles nicht nach Plan lief. Und wäre jetzt langsam Zeit da oben, gell? Schon 2 Wochen jetzt bete ich für das. Und Das ist, ich habe das nicht, ich hatte schon immer ein großes religiöses Talent, oder? Hatte die zuverlässigste Methode gefunden, den Heiligen Geist zu betrüben. Und denn der Heilige Geist hat es nicht so mit Negativitäten und negativen Leuten. Und schon gar nicht mit negativen Gebeten, Gebeten, die irgendwie voller Egoismus sind oder wo es immer nur um die Kohlen geht oder wo man über irgendetwas zornig ist oder auch, gibt auch andere Negativitäten, nicht aktiv, sondern eher so dann gegen sich selber, oder Schuld und Scham und Selbstvorwürfe, wenn es wieder mal irgendwo nicht geklappt hat und klappte dann immer mehr, klappte nicht und ist halt so in unserer gefallenen Welt, oder? Und es ging ein paar Jahre und ich war zurück im Tal der toten Hosen, wie ich das in meiner privaten Sprache nenne, dem Ort, wo einfach gar nichts läuft mit Gott. Ob du betest oder nicht, es läuft nichts. Der Himmel ist zu, kommt einfach nichts mehr von oben. Und meine lebendigen, kraftvollen Gebete vom Anfang, die diesen Neuanfang geschaffen hatten oder heruntergebetet hatten, degenerierten zu einer Art Negativreligion. Mit viel Hadern mit Gott, wir sehen das auch in der Bibel, Volk Israel, oder? In der Wüste, die sind auch so geworden. Ich kann mich so mit diesen Leuten identifizieren. Man hadert mit Gott und den Umständen und vielleicht noch ein paar Endzeittheorien und das ist es dann, oder? Das ist jetzt mein Glaube, oder? Und ging dann noch einmal ein paar Jahre und fand dann glücklicherweise den Weg wieder hinaus aus dem Tal der toten Hosen, wo der Himmel ist wie Beton oder die Bibel sagt irgendwie wie Eisen oder wie Messing, wie Bronze, oder? Und zurück unter einen offenen Himmel. Und das, denn das ist es, was gute Gebete können, ist den Himmel aufmachen über uns persönlich. Und wir spüren, plötzlich spüren wir, dass unsere Gebete wieder ankommen da oben. Und mit der Zeit hören wir auch wieder mal etwas von unserem Gott. Und dann fangen auch die guten Erfahrungen mit ihm wieder an. Und unter Umständen auch wirklich steigern sich dann zu übernatürlichen Führungen und Zeichen und Wundern und Erfüllungen mit dem Heiligen Geist, wovon wir immer wieder auch in den Zeugnissen hören. Das ist wunderbar, ja, aber für uns sollte es normal sein. Wir brauchen das, einen offenen Himmel. Und die nächsten 5 Sonntage werde ich mir erlauben, ein bisschen praktische Tipps zu verteilen, wie man unter einem offenen Himmel leben kann, wie man unter einen offenen Himmel kommt, wie man den Himmel über sich selber aufmachen kann und wenn es noch so vernagelt ist, oder? Weil es wird uns schon, Gott hat einen Plan für unser Leben, das stimmt, aber dieser Plan ist oft nicht das, was wir leben. Uns geschieht nach unserem Glauben und wir dürfen nicht dahin kommen, wo unser Glauben negativ wird. Sonst geht der Himmel zu. Wir brauchen einen offenen Himmel. Und werde darum so eine Art Kürzli anbieten am Sonntagmorgen. 5 Sonntage leben unter einem offenen Himmel. Mit Unterthemen wie ganz klassische Themen, Glauben und Gebet, Glauben an Gott, Glauben an uns selber. Krönender Abschluss ist dann irgendwie Glauben potenzieren. Durch ein Blatt Papier machen wir das dann. Aber das müssen wir zuerst besprechen, sonst habt ihr das Gefühl, ich habe mich jetzt verplappert. Aber das ist das Ziel des Kurses, dass wir unseren Glauben potenzieren versuchen, dass er wächst und mehr bewegen kann, der Himmel wieder aufgeht. Und fangen heute an mal mit der Kraft des Gebetes. immerhin steht es geschrieben, oder? Psalm 138 sagt David zu Gott: Wenn ich dich anrufe, erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Lange bevor die Umstände sich anfangen zu ändern, ist das die erste Auswirkung des Gebets. Gott gibt unserer Seele plötzlich wieder große Kraft, wenn wir Gott anrufen. Psalm 138. Bea, ist nicht da. Im vollen Ernst. Zwei Bibelversen, der eine noch vergessen. Das bin, glaube ich, das Mal. Drei Bibelversen. Gut. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Wir müssen ihn jedoch anrufen. Und darum ist der Feind, beim Feind ist das immer das Erste, was er abklemmt, ist unser, und vergiftet ist unser Gebetsleben. Oder? Weil dann rufen wir Gott nicht mehr an und dann sind wir auf uns selber gestellt bis zu einem gewissen Punkt. Oder? Rufen wir Gott an, nehmen wir uns die Zeit, es liegt an uns, ihn anzurufen, jeden Tag. Dürfen nicht zulassen, dass unser Gebet einschläft oder vom Überfluss an allem heutzutage einfach zugedeckt wird. Nimm dir Zeit für Gott, nimm dir Zeit für dein Gebet. Es ist dein Schlüssel zu einem offenen Himmel. Wenn du den nicht hast, läuft eben nichts. Das muss man haben, das ist der Anfang. Und in der Bibel lesen wir, wie Jesus an einem Ort war und betete, und Lukas 11, und als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten. Die Jünger damals lebten 24 Stunden zusammen mit Jesus, waren mit ihm immer unterwegs und so. Und sie sahen immer wieder, wie er Sachen konnte, die sie nicht konnten und die auch sonst niemand konnte. Kranke heilen, Taube hörend machen, Blinde sehend, große Volksmengen füttern mit praktisch nichts, oder? Dem Sturm gebieten und den Wellen auf dem Wasser gehen. Und was sie, anders ausgedrückt, die Jünger sahen, wie der Himmel offen war, über Jesus. Und ich glaube, sie sahen den Zusammenhang. Sie hatten natürlich am Anfang auch ihre Theorien, oder? Aber wahrscheinlich haben sie dann mit der Zeit gemerkt, das kann nur aus seinen Gebeten kommen. Und daraus kam dann dieses Anliegen. Sie sagten zu ihm: Herr, lehre uns beten, weil wir möchten das auch, oder? Und möchten das die nächsten paar Sonntage ebenfalls tun, eben von Jesus, dem Weltmeister in Sachen Leben unter einem offenen Himmel, lernen, wie auch unser Gebet den Himmel aufmachen kann. Und schauen zu diesem Zweck nur den Anfang an der Antwort, die Jesus seinen Jüngern damals gab. Jesus sagte dann zu ihnen: Darum sollt ihr so beten oder so sollt ihr beten: Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Und dann kommt das Vater unser. Möchte aber nur jetzt mich mal auf diese ersten Worte konzentrieren hier, wie uns Jesus sagt, wir sollen Gott ansprechen, oder? Weil uns Jesus dadurch zeigt, wie unsere Gebete wirklich zum Funktionieren kommen. Unsere Gebete dürfen nicht einfach irgendwo hingehen, irgendwo in den Hyperraum oder irgendwie. Unsere Gebete, wir müssen sie adressieren, an die richtige Adresse schicken. Und das ist die richtige Adresse für unsere Gebete. Unser Vater im Himmel, an ihn sollen sie gerichtet sein. Mit anderen Worten, an unseren ganz persönlichen Gott. Ich weiß, man kann religiöse Gebete tönen ganz anders, oder? Viel formeller und man kann sie auswendig lernen. Aber in meinen Augen ist das Zeitverschwendung. Wenn du betest, adressiere dich persönlich an deinen persönlichen Gott, deinen Vater im Himmel. Und zwar nicht nur den Vater und nicht nur in den Himmel, sondern an den Vater im Himmel. In diesen Worten steckt eine enorme Bandbreite, oder? Unser Vater, das redet von Nähe und Verwandtschaft und Vertrautheit, oder? Ich und du, Gott, wir sind nicht auf der gleichen Stufe, aber wir sind uns nahe, oder? Oder? Hat das auch schon erlebt? Wer hat schon erlebt, dass er seinem Gott nahe war? Oder dass Gott ihm nahe war? Das gibt's. Wenn dein Nachbar nicht aufgestreckt hat, geh nach dem Gottesdienst, leg ihm die Hände auf oder ihr und bete für sie eine Viertelstunde, dass sie diese Dinge... Es ist wichtig, oder? Da ist Liebe, Freundschaft, Vertrautheit, Vaterschaft. Das sind nicht nur leere Worte, oder? Oder Worte, die man an Konferenzen hört, sondern da geht es um eine Herzenshaltung. Dieser Vater, diesen Vater sprechen wir an. Das ist die eine Seite, aber auf der anderen Seite ist unser Vater im Himmel, oder? Und das tönt jetzt überhaupt nicht neu, sondern das tönt noch weit weg und eiskalt, oder? Die Eiseskälte des, was ist das, 274 Grad unter Null im interstellaren Raum und hin und wieder mal fliegt ein Planet vorbei, oder? Nicht von dieser Welt, oder? Dieser Vater ist im Himmel und das ist eine Spannung. Und trotzdem funktioniert unsere Gebete funktionieren umso besser, je mehr wir diese Spannung sehen, aushalten, sie einbeziehen in unsere Gebete. Wir brauchen diese Spannung zwischen dem herzensnahen Gott und dem himmelweit entfernten Gott. Diese Spannung brauchen wir für unser Projekt, bei dem es eben darum geht, unter einem offenen Himmel zu leben. Und kennst du Gott als deinen liebenden Vater? Als deinen Vater, oder? Ich habe ihn so kennengelernt, war nie in einer Kirche vorher, kam überhaupt nichts mit von dem ganzen religiösen Brimborium. Ich kannte ihn vom ersten Tag an, waren wir per Du und zum Teil Leute haben sich über das entsetzt, oder? Und auch wie ich gesprochen habe, weil ich habe wirklich, Gott war wie mein Kollege und so. Und in Zeiten der ersten Liebe und in Zeiten der Erweckung kennen wir Gott so. Und so können wir ihn kennenlernen. Und dann ist das Leben super toll. Und wenn du diese Erfahrung noch nie gemacht hast, dann fang an dafür zu beten. Gott, ich möchte dich als meinen liebenden Vater erleben. Ich möchte, dass du herunterkommst. Ich möchte Gemeinschaft haben mit dir. Versuch es mal, oder? Versuch es mal. Bringt mega viel, oder? Er macht das. Er kommt. Er tut etwas. Aber eben... Das war ja meine erste Erfahrung, aber dann geht das Leben weiter, oder? Und wir Menschen versuchen dann, das ist normal, wir versuchen Gott auf die Rolle zu reduzieren, die uns am meisten in den Kram passt. Gott mein Kollege, Gott mein Sinn und Ratgeber, Gott mein Heiler und Versorger, Gott der Zeichen und Wunder und der übernatürlichen Führungen. Du bist doch mein Vater. Komm, mach jetzt. Rück noch was mehr raus, oder? Und langsam geht der Himmel zu, oder? Es geht nicht ewig weiter, sondern es hört irgendwann, nimmt's ab und hört zu, hört ganz auf. Weil das ist ein einseitiges Gottesbild. Und wir dürfen uns nicht so ein Bild von Gott machen. Er ist unser Vater und ist alles okay und du bist der Größte und komm, da hast du noch 500 Stutz oder einen Töff oder eine Weltreise. Sondern Gott hat diese Seiten schon auch. Aber wir dürfen ihn nicht auf dieses Gottesbild reduzieren. Zweite Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen von deinem Gott. Und das sind Bildnisse, die wir uns machen, oder? Gott als, ja, eben reduzieren auf diese gütige Vaterrolle. Gott will unser Vater sein, aber er ist unser himmlischer Vater. Und er möchte uns auch in ein paar anderen Dimensionen begegnen, als nur in der Vaterrolle. Und in der Vater, der das regelmäßig das Portemonnaie zückt, er möchte zum Beispiel als Schöpfer wahrgenommen werden, oder? Oder mit uns kommunizieren via diesen Schöpferkanal. Zum Beispiel, wenn du, und das bedeutet zum Beispiel, dass du dich selber annimmst, hast vielleicht, wie ich auch, ein paar Zacken ab, oder? Und machst dir Vorwürfe, fühlst dich schlecht und so. Ja, wie wär's, wenn du mal versuchst, hey, Gott hat mich so gemacht. Also gut, bin ich halt vergesslich und so. Und mein Mundwerk rutscht mir alle 3 Jahre mal aus. Vielleicht habe ich noch schlimmere Mängel. Und vielleicht hast du wahrscheinlich sowieso noch viel schlimmere Mängel. Und trotzdem, wenn du Gott nicht als deinen Schöpfer kennst, dann hast du unter Umständen, machst du dir zum Lebensprogramm, dich in etwas zu verbiegen, das du gar nicht bist. Nimm Gott als deinen Schöpfer wahr und plötzlich gehen dir die Augen auf, dass es vielleicht gut ist, so wie du bist, oder? Dass es gut ist, wie er dich gemacht hat. Auch so Lebenspläne und Lebensvisionen. Über die Vaterrolle kommst du nie dazu. Du musst Gott als deinen Schöpfer annehmen. Dann kannst du ihn nämlich fragen, ja, hey Gott, im Himmel, du hast mich doch gemacht. Ja, wofür hast du mich gemacht? Was ist dein Plan für mein Leben? Was ist dein Plan für mich jetzt in dieser Situation? Und was erwartest du eigentlich von mir? Bet das mal ein paar Wochen. Und du bist an einem völlig anderen Ort mit jeder Garantie, oder? Eine weitere oder wieder eine Erweiterung unseres Gottesbildes, das wir eben nicht haben sollen, aber noch so ein Separatkanal ist: Gott ist unser Herr, der Gott der Bibel will schon unser Vater, ist unser Vater. Und liebt uns und hat alles geschaffen für uns durch Jesus Christus und durch den Heiligen Geist noch viel, kann so viel in unser Leben kommen, oder? Aber wenn Gott, der Gott der Bibel, ist unter anderem auch noch dein Herr, dein Chef, oder? Und das ist auch so ein Kanal, den können wir ausblenden, oder? Nie an das denken, Gott, mein Herr, ums Himmels Willen, oder? Und doch, wenn wir uns dieser Frage nicht stellen, hat Gott diesen Platz in unserem Leben? Das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen, hin und wieder, oder? Und jetzt ist eben 11:30 Uhr. Und jetzt predige ich einfach weiter, 11:30 Uhr, Entschuldigung. Aber ich fühle mich, es ist erst 11:30 Uhr. Jetzt geht's. Ja, genau. Ich hoffe, wir haben nicht irgendwie einen Kuchen in dem Ofen, oder? Ist Gott wirklich der Herr deines Lebens, oder? Ist er die höchste Autorität in deinem Leben? Definiert er die höchsten Werte in deinem Leben? Definiert Gott die höchsten Werte in deinem Leben? Gottes Werte sind nicht unsere Werte, der Stutz oder Erfolg oder dass wir uns gut fühlen heutzutage, ist das der oberste Wert, dass wir uns gut fühlen. Der höchste Wert sein in deinem Leben möchte Gott persönlich, Gott und sein Reich, das soll zu oberst stehen, nicht weil er etwas will von dir, aber weil er deine Perspektive erweitern will, diese Bandbreite, gewisse Erfahrungen mit Gott kann man nicht machen, wenn er nicht dein und mein Herr ist in unserem Leben. Jesus hat das vorgemacht, hat alle diese Sachen vorgemacht, wie sie funktionieren. Oder? Mega wichtig, hatte diese für heute schon vorbereitet. Hab 3/4 wieder in den Kübel geschossen, das alles neu aufsetzen müssen, weil mir das so eingefahren ist, dieser Vater im Himmel, dass wir die richtige Adresse haben für unsere Gebete. Wir sollen sie an unseren Vater im Himmel schicken, lehrte Jesus seine Jünger, lehrt er uns. Und nicht an die Ecke des Himmels, die uns am besten passt, oder? Gott, mein Versorger, das ist meine Lieblingsecke. Gott, mein Versorger. Was ich da alles erlebe, ich könnte jeden Sonntag hier vorne stehen. Es ist unglaublich. Aber in dieser Ecke darf ich nicht bleiben. Ich darf Gott nicht dahin in diese Ecke drängen oder versuchen, dort hinein zu reduzieren. Das, was mir am besten passt, oder? Und andere Leute haben andere Ecken. Die einen haben auch Wohlstandsevangelium. Du, warum nicht? Aber es braucht wirklich mehr, oder? Andere sind in der Traditionalisten-Ecken. Es ist nur gut, wenn der heilige Fridolin im Jahr 1112 auch seinen Schwingbesen drüber geschwungen hat und so. Gott ist ein Gott des Heutes und des Morgens, nicht des Vorgestern. Gott als Fluchtpunkt aus dieser bösen Welt, ja, ist eine gute Ecke, wenn du sie brauchst, aber du darfst Gott nicht darauf reduzieren. Deshalb lehrte Jesus, und es gibt viele Beispiele, oder? Gott auf Gemeinschaft reduzieren, Gott auf Menschen reduzieren, Gott, man kann ihn auf alles Mögliche reduzieren. Jesus lehrte seine Jünger so zu beten, wenn ihr betet, so spricht unser Vater im Himmel. Das ist seine Adresse, seine richtige Adresse. Und wenn dein Himmel offen sein soll über dir oder aufgehen soll über dir, dann ist das ist der Ansatzpunkt, dein Gottesbild. Wir sollen uns kein Bildnis machen, sondern wir sollen aus der Bibel den ganzen Ratschluss Gottes, seine ganze Offenbarung über wer er ist, sollen wir annehmen. Und dann geht der Himmel auf und wo bin ich jetzt hier in meiner Predigt? Ich habe mich relativ weit entfernt. Fast fertig. Die Stimme der Hoffnung. Glaube, Hoffnung, diese drei, Liebe, diese drei, ja? Gut, wenn du betest, dann sprich mein Vater im Himmel. Und dann, bevor du weiter betest und deinen üblichen Käse vor Gott ausbreitest, dann denk immer mal ein paar Minuten über deinen persönlichen Gott nach, und über diesen Gott nach, zu dem du betest. Persönlich, auf der persönlichen Ebene, wer ist er für mich? Was will er von mir? Also diese Fragen, die wir jetzt heute besprochen haben. Und ja, der Helfer in der Not, dein Versorger, deine Kraftquelle. Aber er will mehr sein. Er will dein himmlischer Vater sein, der Vater im Himmel. Unser Gott ist der Ewige, der Heilige, der Allmächtige, der dem Ehre und Anbetung gebührt, hat es auch Platz in deiner Gottesbeziehung? Ist dafür auch Platz in deinen Gebeten? Wenn nicht, schaff Platz dafür und du wirst sehen, es klart auf über dir. Vielleicht bist du umgekehrt gewickelt. Es gibt immer auch Leute, die sind umgekehrt gewickelt. Gott, sie kennen Gott nur als den Gott im Himmel. Sie kennen nur den Ewigen, den Heiligen und den Allmächtigen. Käme ihnen nie in den Sinn, Gott in die Niedrigkeiten ihres Alltags zu verwickeln. Sollen wir aber tun, weil unser Gott will nicht nur, es steht nicht Gott im Himmel, sondern es heißt unser Vater im Himmel. Und unser Vater im Himmel will genau das sein. Er will auch unser Vater sein. Und wenn du noch so ein hohes Gottesbild hast, und das sieht oft sehr fromm aus von außen, aber tief drinnen stimmt es trotzdem nicht, weil du musst Gott auch als deinen Vater kennen und erfahren lernen und schätzen lernen. Dann kommst du weiter, dann geht der Himmel auf über dir. Unser Gott will nicht, steht in der Bibel, das steht nicht in der Bibel, aber unser Gott will nicht nur Gott im Himmel sein, sondern, und das steht in der Bibel, er will auch in unserem Herzen und sogar in unserem Mund will er wohnen und will mit uns sein. So lehrt uns die Bibel. Ich möchte heute, kommt doch nach vorne das Segnungsteam, und möchte einfach anbieten und die Band auch, oder kommt am besten alle nach vorne. Und ich möchte einfach anbieten, dem Segnungsteam, wo ist das Segnungsteam? Komm doch führen. Ich möchte euch einfach diese Flasche anvertrauen hier. Und wenn du Erweckung brauchst in deinem Gebetsleben, wenn du mehr erleben möchtest mit Gott, wenn der Himmel zu ist über dir, komm ins Segnungsteam. Sie sollen dir mit einem Tropfen Öl auf der Stirne eine Erweckung in deinem Gebetsleben in dich hineinbeten. Könnt ihr das machen? He? Könnt ihr machen, sehr gut. Dann delegiere ich das an euch ab. Das Heilungsteam ist da hinten. Wenn du irgendeine körperliche oder geistliche Beschwerde hast, gehst zu ihnen. Ich bete jetzt noch. Komm, wir stehen auf. Und ich erzähle jetzt die anderen 15 Sachen nicht auch noch. Weil unser Gott ist ein gnädiger Gott. Ja, Herr, ich möchte beten für eine Erweckung unseres Gebetslebens hier. Dass hier drin sind Menschen unter einem Himmel, der zu ist. Neige dich herunter heute. Wenn sie ins Segnungsteam kommen, neige dich herunter, rühr sie an, mach den Himmel auf über ihnen. Du willst ihr Vater sein im Himmel. Segne uns, Herr, die wir mit dir unterwegs sind. Segne unser Gebetsleben, dass es nicht austrocknet, dass es nicht zugedeckt wird vom Rummel dieser Welt. Danke dir, Herr, dass du für uns, die wir unterwegs sind mit dir, auch eine Erneuerung hast, eine Erweckung in unserem Gebetsleben. Ich danke dir, Herr, dass du uns deine Adresse gegeben hast und wir wollen uns an dich wenden. Und einfach noch dieses Wort an uns alle jetzt, gell, Mann bzw. Frau, wenn du dich bei Gott meldest an seiner richtigen Adresse, dann schreib auch den richtigen Absender drauf. Dein Absender ist nicht Trudi oder Fritzli oder wie immer du heißen magst. Dein Absender ist, du betest im Namen Jesu, gell? Nicht in einem anderen Namen beten. Immer am Schluss anhängen im Namen Jesu. Du wirst dich wundern, was es ausmacht, wenn du es noch nicht tust. Sei gesegnet im Namen Jesu heute Morgen mit einer Erweckung in deinem Gebetsleben. Und alles andere wird darauf von selber kommen, weil wenn wir Gott anrufen, erfüllt er unsere Seele mit großer Kraft. Sei gesegnet mit dieser großen Kraft im Namen Jesu. Amen.
Strahlen in seinem Licht.